Es ist mir eine Freude, zu Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft vor dem Plenum des Europäischen Parlaments zu sprechen. Uns allen ist bewusst, dass mein heutiger Besuch vor dem Hintergrund der größten Bewährungsprobe in der Geschichte der Europäischen Union stattfindet.
Das ist ein Auszug aus der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die diese Woche im Brüsseler Europaparlament die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt hat. Was das ist, worum es dabei geht und was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wichtig wird, nicht nur in der Europäischen Union, darüber wollen wir sprechen in dieser Folge des Europodcasts von und mit Udo Bullmann. Udo, ich hab's gesagt, Angela Merkel hat diese Woche das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Aber was genau ist das eigentlich, die EU-Ratspräsidentschaft?
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union wechseln sich ab bei der Aufgabe, wer den Rat, also das Staatenhaus, koordiniert und anführt, alle 6 Monate. Das geht reihum. Und dann haben wir Heiko Maas beispielsweise, unseren Außenminister, als den Chef der europäischen Außenminister im Allgemeinen Rat. Wir haben beispielsweise Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, als die Chefin der europäischen Umweltminister und Ministerin. Und wir haben Olaf Scholz als den Vorreiter des einflussreichen ECOFIN, der für Finanz- und Wirtschaftspolitik zuständig ist. Ein wichtiger Partner für das Europäische Parlament. Und eine Ratspräsidentschaft hat natürlich auch immer Einfluss auf die Ausgestaltung der Politik. Das ist die Herausforderung jetzt für Deutschland.
Angela Merkel hat in ihrer Rede 5 Themen angesprochen, die ihr besonders wichtig sind.
Unsere Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt.
Ja, ist völlig klar in der gegenwärtigen Situation. Europa ist gebeutelt wie der Rest der Welt von Covid-19. Noch sind die gesundheitlichen Gefahren längst nicht gebannt, aber wir sehen jetzt schon den Einschlag in der Wirtschaft, in unseren sozialen Lebensbedingungen. Viele Menschen haben die Arbeit verloren, viele Menschen bangen um ihre Wohnung und um ihr Einkommen. Es ist klar, dass sozialer Zusammenhalt in Europa jetzt Trumpf sein muss. Und dafür sprechen auch die großen Programme, die wir angeschoben haben in Deutschland wie in Europa. Das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich in die Zukunft investieren und Klimaschutz ist ein Kerngegenstand. Wir wollen in einer lebenswerten Welt auch morgen leben und deswegen müssen wir in Nachhaltigkeit investieren. Das sind die Eckpfeiler, dass wir dazu Digitalisierung brauchen und dass wir natürlich die individuellen Grundrechte schützen müssen, gerade in einer Zeit, wo sie vielfach missbraucht werden. Denken wir an Herrn Orbán, der Covid-19-Politik zum Anlass und Vorwand nimmt, die Parlamente abzuschaffen, journalistische Rechte einzuschränken. Es ist sehr von besonderer Bedeutung jetzt, dass wir die Grundrechte stärken und das auch betonen. Und auch folgerichtig ist, dass wir nicht alleine sind auf der Welt, sondern dass Deutschland, dass Europa ihre Rolle begreifen müssen und ihre Verantwortung in einer angeschlagenen Welt übernehmen müssen. Ich finde das wohl gesetzt und das ist natürlich das Ergebnis sozialdemokratischen Einflusses im Kabinett, dass wir diese Schwerpunkte ausgebildet haben.
Du sprichst sozialdemokratischen Einfluss im Kabinett an. Was genau ist die Rolle der SPD in der jetzigen EU-Ratspräsidentschaft?
Ja, was allen Beobachtern auffällt, ist, dass sich da ein anderes Deutschland präsentiert als noch vor 10 Jahren in der Weltfinanzkrise, wo Herr Schäuble den Ton angegeben hat und alle den Gürtel so lange enger schnallen mussten, bis sie keine Luft mehr gekriegt haben. Wir haben umgekehrt dafür gesorgt, dass Europa schnell wieder auf die Beine kommen kann mit großen Unterstützungsprogrammen, mit großen Investitionsprogrammen, nicht nur zu Hause bei uns in Deutschland, sondern eben auch für unsere europäischen Partnerländer. Wir haben intelligente Vorschläge unterbreitet, die das Europäische Parlament ins Zentrum rücken, einer neuen Investitionskultur, was auch richtig ist. Das Europäische Parlament wird mehr Geld zur Verfügung haben, um in den Ländern zu helfen, die besonders von der Krise betroffen sind. Und wir geben eben kein Helikoptergeld aus und wir schmeißen nicht einfach nur Scheine auf die Straße, sondern wir investieren in Bildung, in Zukunft, in moderne Technologien, in Wissenschaft und Forschung, in sozialen Zusammenhalt, in bessere Gesundheitssysteme. Das ist durchgängig die Handschrift der SPD und ohne uns hätte es diese Politik nicht gegeben.
Merkel hat in ihrer Rede auch das Europäische Parlament sehr oft explizit angesprochen. Was ist da die Rolle von euch Parlamentariern jetzt in Brüssel und Straßburg in den nächsten Monaten?
Ja, wir müssen die Gesetze auf den Weg bringen, die dafür sorgen, dass wir in Nachhaltigkeit investieren können, beispielsweise das Klimaschutzgesetz, was vor der Tür steht, auf das wir warten. Wir müssen umgekehrt auch die Haushaltspositionen verabschieden, damit in den nächsten 7 Jahren verlässliche Rahmendaten zur Verfügung stehen für unsere Länder, für unsere Regionen. Und wir sind diejenigen, die den politischen Kurs nicht nur beobachten, sondern mitbestimmen. Das ist die Rolle des Europäischen Parlaments und unserer Fraktion hier in Brüssel.
Über den Haushalt möchte ich gleich noch mit dir sprechen. Du hast aber auch einen Redebeitrag gehabt in der Debatte mit Merkel, in dem wir kurz einmal reinhören möchten.
Aber es muss weitergehen, es muss sozial-ökologische Erneuerung geben, weil wir ein starkes Europa in einer angeschlagenen Welt brauchen.
Ja, was wollen wir ausdrücken damit? Es muss natürlich weitergehen, dass wir saubere Energie fordern, dass wir mobil sein dürfen, ohne die Umwelt zu ruinieren, dass wir nachhaltig wirtschaften und arbeiten und dass wir für soziale Gerechtigkeit und gegen Ungleichheiten kämpfen. Das nenne ich sozial-ökologische Erneuerung. Und was ich Frau Merkel sagen will, ist, es darf keine Eintagsfliege bleiben, was wir im Moment an Kehrtwenden vollziehen, sondern wir müssen das auf Dauer machen. Unser Ziel ist, klimaneutral zu werden, möglichst bald. Unser Ziel ist, eine Gesellschaft der Solidarität zu bauen in Deutschland und in Europa. Das ist uns wichtig und deswegen muss das der Anfang eines Prozesses sein und keineswegs sein Ende. Verantwortung in der Welt heißt auch, wenn wir Europäer das nicht packen, wer soll das eigentlich schaffen? Wenn wir aber Impulse geben, dann geben wir auch anderen eine Chance. Deswegen muss es eingebettet sein, was wir jetzt tun, in unsere internationale Partnerschaft.
Um das zu packen, wie du gesagt hast, hat Europa einen Recovery-Fond, ein Wiederaufbauprogramm auf den Weg gebracht. Das wird in den nächsten Tagen beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs sehr akut werden. Da geht es auch um den europäischen Haushalt. Was genau steht da auf dem Spiel?
Ich glaube, wir müssen erst noch mal realisieren, wo wir stehen. Nach Zahlen der Europäischen Kommission fehlen in den nächsten beiden Jahren europaweit 1.500 Milliarden an Investitionsmitteln. Können wir uns immer nichts darunter vorstellen unter so großen Zahlen. Das sind 10 EU-Haushalte, die fehlen, weil die Wirtschaft eingebrochen ist vielerorts. Das bedeutet, wir müssen es kompensieren, jetzt mit öffentlichen Investitionen, mit neuen Anreizen für gute Zukunftsinvestitionen, auch im privatwirtschaftlichen Sektor. Wenn wir alles das zusammenrechnen, was wir angestoßen haben, auch gerade mit der Hilfe von Olaf Scholz, kommen wir ungefähr auf diese Größenordnung. Das heißt, wir könnten die Delle kompensieren, wir könnten durchstarten in neues nachhaltiges Wachstum, wir können Arbeitsplätze sichern und das steht auf dem Spiel. Packen wir das? Können wir uns darauf verständigen oder gibt es nach wie vor Widerstände?
Widerstände. Ich könnte jetzt sagen, gut, da werden irgendwie Schulden aufgenommen und das liegt dann auf einer Generation in 20 Jahren. Ist das nicht auch ein Stück weit unfair dann?
Darum geht es aber nicht. Wir wollen erneut auch dafür sorgen, dass wir Eigenmittel bekommen. Wir müssen die schädlichen Emissionen stärker besteuern, insbesondere wenn Produkte in die Europäische Union importiert werden, die dann mit unseren besseren Standards konkurrieren. Wir wollen denen, die die Umwelt schädigen, ja keine Wettbewerbsvorteile bieten. Wir wollen umgekehrt natürlich auch die Digitalkonzerne, die gerade in der Corona-Krise enorm profitiert haben, reich und fett werden, besteuern. Und wenn das international nicht gemeinsam gelingt, dann muss es die Europäische Union machen. Es geht nicht darum, Schuldenberge zu erzeugen, sondern es geht darum, der nächsten Generation überhaupt eine Chance zu geben, damit wir nicht von einer verlorenen Generation reden, der wir weder in Bildung, Ausbildung noch in beruflicher Perspektive Chancen lassen.
Glaubst du, dass es eine Einigung geben wird, dass im Gipfel nun ein Schritt nach vorne gemacht wird?
Es wäre sehr wünschenswert, dass wir das jetzt schaffen. Es gibt aber viele, die schon, wie Herr Orban im Vorfeld gesagt haben, das ist nur eine Lockerungsübung, da treffen wir uns und reden ein bisschen. Das ist verantwortungslos, wie gerade Rechtspopulisten hier mit dem Schicksal von Menschen in Europa umgehen. Ich hoffe, dass sie sich noch besinnen, aber wir müssen Druck drauf legen.
Wir wenden den Blick ein bisschen ab von Europa und gucken mehr in die Welt. Nicht nur hier ist Corona das Thema, in Brasilien, in den USA, weltweit grassiert das Virus. Wie glaubst du, könnten wir Brücken schlagen in andere Länder, auf andere Kontinente, um gemeinsam weltweit aus dieser Krise herauszukommen?
Es wird sehr deutlich im Moment, dass dort, wo wir bessere Gesundheitssysteme haben, die allen Schutz gewähren, wir auch sauber aus der Krise rauskommen. Da, wo es keine gute Gesundheitsversorgung gibt, ist es eine offene Katastrophe für die Mehrheit der Bevölkerung. Da, wo wir gute Regierungen haben, wie vielerorts in Europa, haben wir eine echte Chance, den Virus schnellstmöglich auch einzudämmen. Da, wo wir Leute in Regierungsfunktionen haben, wie in den USA oder wie in Brasilien, eskaliert die Situation. Insofern hat Demokratie und gutes Regieren auch etwas damit zu tun, wie schnell wir das Problem überwinden können im Interesse der Menschen in unseren Gesellschaften. Aber was wir Europäer brauchen, ist Mut voranzugehen, aber auch Partner in der Welt. Deswegen reden wir ständig auch mit den afrikanischen Nationen. Wir versuchen, in Asien Partner zu finden. Und wir hoffen natürlich darauf, dass auch in den USA eine Trendwende einkehrt mit den nächsten Präsidentschaftswahlen.
Die Kehrtwende in den Staaten, in den USA. Wir haben in den letzten Tagen schon gesehen, dass Bernie Sanders und Joseph Biden einen programmatischen Schulterschluss wagen. Wie schätzt du das ein, was die letzten Tage rübergeschwappt ist?
Die Demokraten wissen, dass sie nur dann eine Chance haben, Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben, wenn sie sich einig werden. Und wir haben auch gesehen, dass selbst bei den Mehrheiten für Joe Biden in der amerikanischen Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung herrscht. Das heißt Veränderung im Hinblick auf die Überwindung von latenten Rassismen. Das heißt Veränderung im Hinblick auf bessere soziale Teilhabe, auch der einkommensschwächeren Teile der Bevölkerung. Und das heißt Hinkehr wieder zu Gemeinwohl und zu Investitionen. Und das, was die beiden jetzt gemacht haben, ist goldrichtig. Sie vereinen die Opposition gegen Trump damit und sie knüpfen an die große demokratische Tradition eines Roosevelt, der einen New Deal ausgerufen hat in einer historisch prekären Situation, wo nichts anderes mehr geholfen hat als wirklich öffentliche Investitionen, das Gemeinwohl stärken. Ich glaube, es wird gut ankommen. Und wenn es klappt, dann hätten wir einen sehr, sehr guten Partner für transatlantischen Fortschritt.
Wenn es klappt, wir haben noch über 4 Monate, die wir warten müssen und hoffen, dass es wirklich klappt. Wir möchten noch kurz einen Blick werfen auf unseren Alltag im Europäischen Parlament. Ihr habt es gemerkt, wenn ihr unseren Podcast hört, dass wir nicht ganz so regelmäßig waren, wie wir sein wollten. Die letzte Folge haben wir aus unseren Arbeitszimmern gemacht. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie die Arbeit jetzt im Parlament abläuft? Was hat sich verändert, seit wir wieder rein dürfen?
Gott sei Dank hat die Demokratie nicht aufgehört zu arbeiten. Das ist das wichtigste Resultat. Wir waren durchaus arbeitsfähig, auch im Homeoffice. Wir haben Gesetzgebung gemacht, wir haben politische Initiativen ergriffen. Das war auch richtig so. Aber es ist umgekehrt natürlich viel, viel angenehmer, jetzt wieder vor Ort zu sein, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen zu können, wenn auch eingeschränkt im eigenen Office arbeiten zu können. Es hat sich verändert, dass alle mit Maske rumlaufen, dass man die Sitzungen noch nicht so in Präsenz abhalten kann, wie wir das gewohnt sind. Ist eine Übergangssituation. Ich hoffe sehr, dass nach der Sommerpause wir wieder vollständig sein können und vollständig arbeiten können, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis alles so wird, wie es denn vorher war. Corona wird uns leider nicht verlassen. Wir werden uns einstellen müssen auf ein bisschen soziale Distanz. Wir werden uns einstellen müssen auch weiterhin auf Masken in öffentlichen Sektoren, wo Menschen zu eng miteinander kommunizieren. Aber das werden wir in Kauf nehmen, weil die Arbeit soll wieder laufen und wir müssen natürlich vorsichtig sein dabei.
Wir setzen gleich unsere Masken wieder auf und bereiten die nächste Arbeitswoche vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder sonstiges habt, meldet euch immer gerne. Bis bald.
Alles Gute für euch und bleibt gesund.